Und was für ein Geschenk, dass wir jetzt hören dürfen, was Thomas uns zu sagen hat. Wie immer sind wir, wenn wir hier vorne sind, ein bisschen hilflos, dass wir nicht so viel von uns sagen, sondern mehr von seiner Güte und Größe. Und so möchte ich beten, Herr Jesus, dass du Thomas segnest, dass es von dem Deinen nehmen kann. Gnade, um es uns weiterzugeben, was du uns anvertraut hast. In Jesu Namen. Amen.
Als ich eben so in der Bankreihe gesessen habe, habe ich mich so extremst privilegiert gefühlt. Nicht nur, weil ich ein Kind Gottes bin, wie wir alle oder die meisten von uns. Hoffentlich die meisten, vielleicht ist ja jemand noch hier, der so den Übergang gehen muss. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil wir oder weil ich in dieser Gemeinde als Familie, wie Paul eben sagte, zusammen unterwegs sein kann. Das ist wirklich ein Segen. Und das muss man so auch wahrnehmen und erkennen. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Ich möchte nämlich den zweiten Teil einer Predigt fortführen, und zwar am letzten Sonntag des Jahres. Der erste Teil wurde am ersten Sonntag dieses Jahres gepredigt, und zwar von Paul zum Thema Prüfet alles, das Gute behaltet. Ich habe mir die Predigt extra nochmal angehört, ich konnte mich aber noch daran erinnern, du hattest über Prüfplaketten, DEKRA oder TÜV gesprochen als Werkzeugprüfer. Und ich habe mir jetzt mal noch mal ein bisschen aufgeschrieben, dass wir unseren geistlichen Lebenswandel überprüfen, dass wir so verschiedene Prüfbereiche haben, die Wahrhaftigkeit, dass wir eine soziale Verantwortung haben, dass wir eine Dankbarkeitskultur prägen sollen und dass wir standhaft sein sollen in schwierigen Zeiten und darin auch die Nächstenliebe bewahren sollen. Ihr könnt euch das übrigens oder die Predigt noch vielleicht eine Woche anhören, dann wird die wieder runtergenommen. Ich glaube, wir haben immer nur ein Jahr Predigten online. Und zwar aber in der Vorbereitung für diese Predigt habe ich mir nochmal den 1. Thessalonicher 5 durchgelesen, und man soll ja immer so ein bisschen Kontext bringen, und ich finde ja die Bibel überhaupt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so Bibel lese, die berührt so tief mein Herz, verändert mich, rührt mich, und gerade der 1. Thessalonicher 5, das ist so ein wirklich krasses Kapitel in der Bibel. Und da könnte man über jeden Vers predigen. Das beginnt nämlich damit, dass Paulus uns sagt, dass Jesus bald wiederkommt. Bald ist es soweit. Hat zwar Paulus schon vor 2000 Jahren gesagt, aber jetzt ist es wirklich bald soweit. Wir sollen nicht schlafend sein, wir sollen wach sein, weil er könnte kommen wie so ein Dieb in der Nacht. Und wir sollen uns gegenseitig ermahnen und ermutigen. Wir sollen, dann wird es so ein bisschen praktisch für unser Leben, darauf achten, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern alle Zeit nach Gutem trachten. Denn weiter diese praktischen Anweisungen, die wir alle kennen, freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Ich habe es auch schon tausende Predigten darüber, dass wir nicht nur unsere täglichen Gebetszeiten haben sollen, sondern so eine Online-Verbindung zu Jesus. Hatte ich letztens drüber gesprochen, dass wir so, also mich unterhalten, dass wir so verbunden mit Jesus sind in möglichst jeder Situation unseres Tages. Dass wir in allem dankbar sein sollen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Krass, oder? Alles 1. Thessalonicher 5. Und dann steigert sich so ein bisschen, den Geist dämpft nicht, für uns Pfingstler wichtig, aber auch für jeden. Und dann kommt, die Weissagung verachtet nicht, prüfet alles, das Gute behaltet. Und eine andere Übersetzung nennt sogar, das Gute nehmt in Besitz. Man könnte das jetzt so auf die Weissagung auslegen, ist wahrscheinlich auch richtig. Man kann es aber auch so ein bisschen weiter auslegen und darüber nachdenken. Ich möchte ja über das Gute sprechen. Was ist eigentlich das Gute? Was ist gut? Was ist das Gute? Und darüber denken Menschen schon seit Tausenden von Jahren nach und schreiben das auf. Die ersten, die es aufgeschrieben haben, waren die alten Griechen, Aristoteles und Platon. Und Aristoteles schreibt, das Gute ist Ziel und Zweck allen menschlichen Handelns. Der nennt es als Glückseligkeit oder ein gelungenes Leben. Das ist das Gute. Dann gab es so einige andere Philosophen dazwischen. Dann kommt Kant und der sagt, der gute Wille ist schon allein das vollkommen Gute. Dann gibt es wieder andere, die sagen, naja, Robin Hood, der hatte einen guten Willen, hat aber trotzdem vielleicht nicht unbedingt gut gehandelt, indem er die Reichen ausgebeutet hat und den Armen gegeben. Aber so geben uns die Philosophen keine Antwort heutzutage. Da wird eher gesagt, das absolut Gute gibt es gar nicht. Das ist, alles ist relativ. Was für den einen gut ist, ist für den anderen schlecht. Eine einheitliche Definition wird von der Philosophie her nicht gegeben. Aber bei den Christen, bei uns Christen, das ist anders. Wir haben es ganz einfach. Eine super einfache Definition. Und zwar, Gott, ich mach's mal so kinderdienstmäßig oder so moderne Deutsch, Gott gut, gut Gott. Gott ist gut. Das sagt Jesus im Lukas 18, niemand ist gut als Gott allein. Oder Psalm 100, denn der Herr ist gut und seine Gnade währet ewiglich, seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Oder ich nehme noch einen Vers, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also es sind so Belege aus dem Wort Gottes, dass Gott gut ist. Und Kritiker, die werfen uns natürlich jetzt vor, oder könnten uns vorwerfen, dass wir einem Zirkelschluss, so einem logischen Fehlschluss unterliegen. Ich erkläre mal ganz kurz, was es ist. Bedeutet, wenn A wahr ist, A ist wahr, weil B wahr ist, und B ist A, weil A wahr ist. Also das ist jetzt so ein bisschen total abstrakt und theoretisch. Also auf Gott gemünzt. Gott ist gut, weil Gott sagt, dass er gut ist. Und Gott sagt die Wahrheit, weil er gut ist. Man begründet also eine Sache mit sich selbst, nur mit anderen Worten. Und genau das wirft mir Dori immer vor, ja, du sagst es selber, nur mit anderen Worten. Wir tendieren manchmal zu so einem Zirkelschluss. Aber das ist nicht, wie die Bibel argumentiert. Die Bibel argumentiert nicht durch so eine Selbstaussage, sondern die offenbart sich durch eine Handlung. Ich bringe mal Beispiele. Zum Beispiel die Güte Gottes, das Gute von Gott sehen wir zum Beispiel in der Schöpfung. Gott hatte gesagt, die Schöpfung war gut. Und wenn wir uns die Schöpfung so betrachten, dann sehen wir, wie gut sie ist. Nicht nur in den Galaxien, wenn ihr so die Bilder davon seht, wie alles in allem zusammenhängt. Auch zum Beispiel nur in deinem Auge. Wenn du über dein Auge nachdenkst, wie gut dieses Auge geschaffen ist, wie es sich fokussieren kann auf nah und fern, auch wenn es im Alter bei mir so ein bisschen nachlässt. Aber trotzdem ist es wunderbar. Die Helligkeit wird gedimmt. Alleine dieses Auge ist so wunderschön, wie Gott es geschaffen hat. Ich finde, man braucht so viel Glauben dafür, dass das alles von alleine entstanden sein sollte. Da ist es einfacher, an Gott zu glauben, der das wundervoll und gut geschaffen hat. Und eine weitere Handlung ist, dass Gott Mensch wurde. Unser Weihnachtsgeschenk, haben wir gerade gefeiert, dass er über die Erde ging, Kranke heilte, Besessene befreit hat und sich selbst hingegeben hat, wie wir gerade gesungen hat, am Kreuz, um uns mit Gott zu versöhnen. Also die Bibel redet nicht oder Gott redet nicht durch nur Worte, sondern offenbart sich durch seine Handlungen. Gottes Güte, die wird gezeigt, nicht nur behauptet. Ist also erlebbar. Und das Gute, das beurteilt man an seinen Wirkungen. Und ich möchte mal so ein paar praktische Wirkungen in unserem Leben aufzeigen. Erster Punkt. Es dient, das Gute dient dem Leben. Was heißt das so praktisch, wenn man sagt, es dient dem Leben? Leben, wo Leben ist, ist Wachstum. Wo Leben ist, ist, finde ich, Harmonie und Frieden, auch wenn manchmal die Umstände so ein bisschen schwierig sind. Und ich möchte das mal, ich hoffe, dieses Beispiel macht Sinn, an folgender Metapher zeigen. Ich habe mir ein neues Hobby in den letzten Wochen für mich entdeckt, und zwar ist das Schachspiel. Ich dachte immer, früher, ich könnte Schach spielen. Ich habe dann festgestellt, ich weiß gerade mal, wie die Züge so gehen. Dann habe ich mir so ein Programm zugelegt, wo ich für Dori viel zu viel Schach übe. Und ich spiele dann auch manchmal gegen, Paul liebt doch Schach spielen. Ich möchte nicht mit dir spielen. Ich spiele gegen Bots, so heißt es. Und manchmal werden mir dann Empfehlungen gegeben, und diese Empfehlungen machen für mich überhaupt ja keinen Sinn. Irgendein Springer nach da, Läufer nach da, Turm nach da. Aber nach 15 Zügen oder nach 10 hat meine Empfehlungsstrategie den Bot besiegt. Und so ist manchmal oder ganz oft mein Leben oder unser Leben. Gott ist der Mastermind in unserem Leben, und rückwirkend betrachtet macht unser Leben Sinn und ist unser Leben gut. Auch wenn die Situation, in der du dich vielleicht gerade befindest, nicht unbedingt sinnvoll ist. Aber trotzdem wird er dich oder hat er dich schon zum Sieg geführt. Könnt ihr das verstehen? Und bringt mich zum nächsten Punkt. Weil wir das wissen, haben wir Freude in unserem Leben. Freude, die wir erkennen können. Und wir haben uns nicht bezüglich der Predigt oder bezüglich der Einleitung abgesprochen. Wir können darüber so nachdenken, was tut Gott Gutes in meinem Leben? Und wenn wir so erkennen, wie gut Gott ist, können wir uns oder kann ich mich an Gott so festhalten, festklammern. Und auch wenn ich in Not gerate oder wenn ich Schuld habe in meinem Leben, dann ist er derjenige, der mir da durchhilft. Ich habe in dieser Woche so eine Geschichte von einem Menschen gehört, habt ihr vielleicht auch gelesen, dass vor einem Jahr ein junger Mann in Bayern totgefahren wurde. Und dann haben die ein Jahr lang den Täter gesucht und sind dann über die Metadaten des Handys darauf gekommen, dass es eine Frau war, die 52 Jahre alt war. Und ich möchte jetzt gar nicht die Tat bewerten, vielleicht hat sie dir wirklich nicht gemerkt, aber Wenn du einen Menschen aus Versehen oder mit Absicht tötest, dann hast du ja so eine Schuld in deinem Leben. Was mache ich damit? Wie, ich würde, wenn ich es mir vorstelle, irgendwie daran zerbrechen. Und wie gut ist es, dass wir Jesus haben, der unsere Schuld genommen hat. Ein dritter Punkt. Dieses Gute in meinem Leben gibt Sinn. Mein Leben wird durch das Gute sinnvoll. Und wie erkenne ich das? Weil ich diese drei Fragen beantworte. Woher komme ich? Ich weiß, wenn Gutes in meinem Leben ist, dass ich von Gott geschaffen bin, dass ich von Gott gewollt bin, dass er mich schon von Anbeginn der Welt an geplant hat. Das ist irgendwie so richtig befreiend und schön, dass ich nicht ein Kind des Zufalls bin, so wie wir das so singen, sondern dass wir einen Plan geplant sind von Gott. Du bist geplant von Gott. Dass ich weiß, wozu ich hier bin, dass ich diese Frage beantworten kann. Und zwar, wir sind hier, um zu lieben und um Gutes zu tun. Aus dieser Liebe zu Gott und aus der Liebe zum Nächsten entspringt, dass wir Gutes tun. Und die dritte Frage, wohin gehe ich? Und die ist auch so beruhigend, je älter man wird, aber vielleicht auch schon eher. Ich gehe zurück zu Gott. Ich zerfalle nicht einfach nur zu Staub oder zu Asche. Ich werde die Ewigkeit mit Gott verbringen. Ich werde in diesen Chor einstimmen. Heilig, heilig bist du, Herr. Und die Frage ist, wie erkennen wir das Gute in unserem Leben? Und da möchte ich so drei Punkte nennen. Der erste ist, dass wir uns nicht anpassen, sondern dass wir uns, also dem Weltlauf anpassen, sondern dass wir uns verwandeln lassen. Im Römer 12,2 steht, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und das Schöne ist, lasst euch verwandeln. Wir sind nicht sofort verwandelt. Wir sind eine neue Schöpfung, ja, aber trotzdem ist es ein Prozess, dass wir so erkennen, wir werden verändert, wir werden verwandelt, weil unser Sinn erneuert wird. Deswegen ist Bibellesen auch so wichtig für mich und für jeden von uns. Dass wir darüber nachdenken, wie heute Morgen gesagt wurde in der Einleitung, was hat Gott Gutes für mich getan? Wie gut ist er zu mir? Was für eine Familie habe ich? Was für Freunde habe ich? Wie versorgt er mich? Dass du erkennst, dass Gott dich erwählt hat und dass er dich liebt. Praktisch im Jakobus 1 steht 17, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Also, dass wir erkennen, dass jede gute Gabe, alles Gute kommt von Gott. Dritter, letzter Punkt bezüglich der Geschichte, dass wir auf unsere Gedanken achten sollen. Dass wir aufpassen, was wir denken. Das geht manchmal so schnell, dass man anfängt, in so Gedankenschleifen zu geraten, in allen möglichen Richtungen. Das muss jetzt nicht Zweifel sein, das kann alles sein, aber wir sollen aufpassen, was wir denken. Dazu steht im Philipper Im Übrigen, 4,8, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Also wir sollen und dürfen auf unsere Gedanken achten. Und die Frage, die ich mir so gestellt habe, ist, wie kann es denn passieren, dass wir uns in unserem Leben mit Schlechtem zufrieden geben? Und ich bin da zu dem Schluss gekommen, wissen wir wahrscheinlich auch alle, dass wir Menschen uns oftmals ganz einfach so selbst betrügen. Wir sind so wie kleine Kinder. Wir hatten gerade unsere Enkelkinder über Weihnachten zu Besuch und da wird dann mit Falschgeld eingekauft. Aber mein Vergleich soll eigentlich sein, obwohl die nicht gemacht haben. Erinnert ihr euch noch an diese billigen, riesigen Plastikperlen, die so aufgezogen wurden, diese bunten, und dass man die sich so um den Hals hängt? So sind wir. Und wir denken denn, wir hätten so ein herrliches Diadem und haben was total Wertvolles in unserem Leben. Kleine Geschichte von Dori und von mir. Als wir in unser Haus eingezogen sind, wir sind ja etwas außerhalb von Berlin gezogen, da haben wir gedacht, Mensch, wir müssen so eine kleine Erinnerung an Berlin haben und haben uns ein Ölbild online bestellt mit einer Szene von unter den Linden und dachten, Mensch, dann hängen wir so schön in die Ecke, haben uns auch einen tollen Rahmen dafür schon mal bestellt und dann kam dieses Bild an. Und es war nur rudimentär mit dem Originalbild zu erkennen, obwohl es aus Öl war. Das ist stellt so diese Szene dar, wo der alte Fritz auf dem Pferd Richtung Staatsoper reitet. Das Pferd sah eher aus wie eine Kuh. Die Perspektiven, die stimmten alle nicht. Die Menschen auf dem Original waren viel mehr, da waren so drei. Aber war halt ein Ölgemälde. Ist eben die billige Kopie. Und ich muss so an Birolds Predigt noch oft denken, wo wir unser Erstgeburtsrecht eintauschen für eine Linsensuppe. Und wenn wir das tun, wenn wir so eine selbstgewählte Kopie für unser Leben wählen, dann ist es so, als wenn wir unser Haus auf Sand bauen. Und wenn dann der Sturm kommt und wir geprüft werden, dann merken wir, das ist nicht ein wirklich tragfähiges Fundament. Wenn unsere Identität darin besteht, irgendwie klug zu wirken, reich zu sein, vielleicht schön zu sein, dann ist es nicht tragfähig. Dann können wir nicht in diese wahre Ruhe eingehen, wie Gott es möchte, wie Gott selbst eingegangen ist in diese Sabbatruhe, als er sah, dass alles gut war. Und Jesus möchte unsere billigen Perlen in das Original tauschen. Und er möchte unser ultimatives Gutes, unser Fundament, die Grundlage unseres Lebens und Strebens sein und nicht nur am Tag, an dem du dich entscheidest, Christ zu werden, wo er dich errettet. Irgendwie brauchen wir das jeden Tag. Und was passiert, wenn die Kopie durchs Original ersetzt wird? Deine Identität, die ändert sich, wie ich es eben schon gesagt habe. Du bist ein geliebter geliebtes Kind Gottes. Wir haben in unserem Bekanntenkreis einen Mann, der ist Christ und in der Gemeinde in Schwante von Dietmar Plenz. Und der hat über ganz viele Jahre in so einer sehr hohen Position für einen Zulieferer gearbeitet, für die Automobilindustrie. Die haben in der ganzen Welt Autositze hergestellt. Und der ist durch die ganze Welt immer gejettet und ich fand es total interessant. Also viel lieber hat er sich mit Dori unterhalten, aber weil die auch in der Automobilindustrie arbeitet. Aber manchmal habe ich mich so über Verhandlungen und Verkauf unterhalten und wenn ich so ein paar Schrauben verkauft habe, dann hatte er gesagt, ja, im Endeffekt mache ich dasselbe, nur bei mir, wenn ich versage, dann stürzt der Aktienkurs ab und Menschen werden entlassen. Also der Druck ist ein bisschen größer. Und er hat jetzt, wie das in diesen Sphären manchmal so üblich ist, diesen Job nicht mehr. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, wie geht's dir jetzt eigentlich damit? Nicht mehr Ludwig der 14. zu sein, also ist nicht ganz so, aber wenn alles so um dich kreist, wenn du die wichtigste Person bist und plötzlich hast du das nicht mehr. Und dann sagt er, ja, mir geht's gut. Ich kümmere mich jetzt um Jugendliche, bin noch so ein bisschen Mentor, aber meine Mutter hat mir schon beigebracht, dass ich so ein geliebtes Kind von Gott bin. Und ich hoffe, das stimmt auch, aber er ist Christ und deswegen glaube ich ihm. Aber wisst ihr, was ich meine? Dass die Identität nicht darin liegt, was du tust, sondern wer du bist. Und wenn das so ist, dann hast du Frieden. Dann hast du Frieden mit Gott und du hast diesen Frieden nicht, weil das von deiner Tagesform abhängt, wie gut du an dem Tag bist, ob du dich gut benimmst, dass du tolle Taten tust, sondern du weißt, dass Gott, Jesus, für dich alles schon getan hat. Das ist unser Weihnachtsgeschenk. Eigentlich, dass wir Geschenke schenken, ist vielleicht natürlich schön, aber eigentlich sind wir beschenkt worden von Gott. Amen. Und natürlich entspringt daraus, wie so ein gutes Kind, was seine Eltern liebt, möchte natürlich auch Gutes tun, aber wir können Gott nicht durch unsere guten Taten beeindrucken. Und der dritte Punkt, du bist frei, anderen zu dienen, ohne sie benutzen zu müssen, damit du dich selbst wertvoll fühlst. Heutzutage ist es ja noch, oder so ganz modern, zu netzwerken, so heißt es. Und ich mag diesen Begriff auch nicht, weil das ist so, Beziehung zu bauen und dem anderen vielleicht was Gutes zu tun, aber eigentlich willst du nur in deiner Karriere nach oben kommen. Du willst sozusagen andere benutzen. Und wenn Jesus dein Fundament ist, dann kannst du dienen, ohne zurückzuerwarten. Und vielleicht sagst du dir, Mensch, ja, das kenne ich alles schon und ich habe alles schon mal gehört, aber es ist trotzdem total wichtig, dass wir das immer wieder hören, weil unser Herz ganz oft zu diesen Selbstrettungsstrategien zurückfinden will und Jesus ist dein Gutes, dein Fundament. Und ich fasse nochmal zusammen, die Definition von gut. Gott ist gut und gut ist Gott. Das ist kein Zirkelschluss, sondern es ist erfahrbar und es hat ganz praktische Auswirkungen für unser Leben. Das Gute in und für unser Leben ist Jesus Christus, der gibt uns Identität, Frieden und Freiheit. Und mein Appell für das nächste Jahr, wie für unser gesamtes weiteres Leben ist, prüft alles und das Gute, den Guten, Jesus, nehmt nicht in Besitz, aber irgendwie haltet fest daran und behaltet. Amen.